Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Avengers, Thor, Iron Man, Hulk und wie diese Marvel-Superhelden und Superheldinnen nicht alle heißen.
Dann soll er sich mal bereit machen. Ich bring die Party zu euch.
Ich sehe noch nichts, was nach Party aussieht.
Dr. Banner, das wäre der ideale Zeitpunkt, um wütend zu werden.
Das ist mein Geheimnis, Captain. Ich bin immer wütend.
Ja, da ist einiges los. Die Frage lautet nur, wer hatte eigentlich noch Bock drauf? Denn zuletzt haben die Studios nicht mehr so richtig Erfolg mit ihren Filmen gehabt. Aber trotzdem, heute erscheint im Kino ein neuer Marvel, Deadpool und Wolverine. Und ja, ob dieser Film eventuell der Ausweg aus der Superheldenmüdigkeit sein könnte, das erfahren Sie gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Gefühlt ist es ja doch schon eine ganze Weile her, dass der letzte Marvel-Superheldenfilm in die Kinos kam. Das war im November vergangenen Jahres. Der Film hieß schlicht Marvel und ist plump gesagt gefloppt. Hat zumindest nicht die Erwartungen der Filmstudios erfüllt. Denn eigentlich haben die Verfilmungen der Marvel-Comics, also von Captain America bis Spider-Man, lange Zeit Geld in die Kassen der Studios gespült. Nun spricht man also von einer Superheldenmüdigkeit. Die Marvel-Ära sei zu Ende, aber heute kommt ein Film ins Kino, der das Ruder wieder rumreißen soll. Deadpool und Wolverine und hier mal ein kleiner Ausschnitt.
Ich bin dabei, alles zu verlieren, was mir je wichtig war. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie allein retten soll.
Du hast den Falschen. Ich bin kein Held.
Dieser Wolverine hat seine ganze Welt im Stich gelassen.
Wir? Ein Team? Wow, 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 wow. Fuck! Jetzt bin ich so richtig feucht.
Oh je, Deadpool und Wolverine, so klingt also das neue Meisterwerk, das neue Marvel-Film. Und mein Kollege Kai Sarabi hat ihn für uns gesehen. Für alle, die nicht so staffelfest sind, wer sind denn Deadpool und Wolverine?
Ich fange erstmal mit Wolverine an, weil das ist, glaube ich, am einfachsten zu erklären. Wolverine wird seit ungefähr 20, 25 Jahren von Hugh Jackman gespielt und ist eine Figur aus dem X-Men-Universum. Der hat so Metallklingen, die aus seinen Fäusten rauskommen und mit denen er dann die bösen Buben zur Strecke bringt. Und aus demselben X-Men-Universum kommt auch die Figur Deadpool. Die ist eigentlich eher so eine Nebenfigur, hat aber auch eine eigene Comic-Reihe bekommen. Und seine Superkraft ist es, dass er sozusagen unkaputtbar ist. Also wenn der verletzt wird, dann regeneriert er sich relativ schnell wieder. Und das setzt er dann natürlich ein, um als top ausgebildeter Söldner alle möglichen Aufträge durchzuführen. Der ist ein bisschen, im Film heißt es einmal, moralisch flexibler, als es vielleicht ein Wolverine ist. Der besondere Clou an der Figur von Deadpool ist, dass er weiß, dass er eine fiktive Comicfigur ist und im Film dann eben eine fiktive Filmfigur in einer Comicverfilmung. Und das wird dann auch von den Machern immer für alle möglichen Meta-Witze und für Spielereien benutzt. Also Deadpool durchbricht auch öfter mal die vierte Wand, macht Witze über andere Marvel-Filme, über die Filmstudios, die seine Filme produziert haben. Und das macht Deadpool insgesamt zu so einer recht zynischen Figur, bei der man immer so den Eindruck hat, dass die nichts ernst nehmen kann.
Klingt gar nicht mal so doof. Dann lass uns mal über den Inhalt sprechen. Ich schätze, es geht um einen Superschurken und ja, die beiden müssen irgendwas, irgendwen retten.
Ja, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Die Superschurkin in diesem Fall heißt Cassandra Nova. Das ist auch eine Bekannte aus dem X-Men-Universum. Aber eigentlich fängt alles damit an, dass Deadpool sein Universum retten will. Also in den Marvel-Filmen, muss man dazu sagen, gibt es das sogenannte Multiversum, also mehrere Paralleluniversen, die nebeneinander existieren. Und das von Deadpool am Anfang des Films droht zusammenzubrechen, weil die Wolverine-Version aus diesem Universum gestorben ist. Was macht Deadpool also? Er springt durch die Paralleluniversen auf der Suche nach einem Wolverine, den er in sein Universum entführen kann, um diesen Verfall aufzuhalten. Und er findet dann eine Version von Wolverine, die ziemlich gebrochen ist, die ziemlich grumpy ist, die in einer Bar sitzt und sich betrinkt. Also so ein richtiger grummeliger Säufer mit einem Trauma in der Vergangenheit. Und wenn dann Cassandra Nova auftaucht, dann müssen sich diese beiden sehr unterschiedlichen Figuren zusammenraufen, um dann doch gegen das Böse zu kämpfen und die Schurken natürlich davon abhalten, das Universum komplett zu zerstören.
Also es klingt ehrlich gesagt nach wildem Quatsch.
Ja, das ist es auch. Mich hat die Geschichte tatsächlich ein bisschen an so Buddy-Cop-Komödien aus den 80ern und 90ern erinnert. Also solche Filme wie Lethal Weapon oder Nur 48 Stunden oder auch Rush Hour mit Chris Tucker und Jackie Chan oder jetzt zuletzt nochmal im Kino gewesen Die Bad Boys mit Will Smith und Martin Lawrence. Da gibt es auch immer so einen Polizisten meistens mit der großen Klappe, der so der Sprücheklopfer ist. Das wäre in dieser Version halt Deadpool. Und dann den anderen grummeligen Typen mit der dunklen Vergangenheit, der irgendwie so ein bisschen traumatisiert ist, der keine Lust auf seinen neuen Partner hat. Also in dem Fall Wolverine. Und das ist eben auch wirklich so die dramaturgische Blaupause, die dieser Film hat. Dazu kommt für die Deadpool-Reihe sehr typisch eben so völlig übertriebene Gewaltdarstellung. Also das Blut spritzt wirklich in Fontänen, die an moderne Brunnenanlagen erinnern. Zynischer und geschmackloser Humor spielt eine wichtige Rolle. Und es gibt in diesem Film jetzt auch einfach wirklich sehr viele Insider-Witze, die tatsächlich auch nur funktionieren, wenn man die Comics und auch die anderen Marvel-Filme und Deadpool-Filme kennt.
Das heißt, versteht man denn dann überhaupt den Film, wenn es so viele Verweise auf die anderen Marvel-Filme gibt?
Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich habe mich stellenweise schon ein bisschen verloren im Kino gefühlt. Ich habe den ja mit lauter Filmkritikern gesehen, die natürlich auch sehr firm dann teilweise waren, was das Marvel-Universum angeht. Und dann gab es dann schon so Situationen, dass der Saal lauthals gelacht hat und ich den Witz nicht verstanden habe. Also das war so ein bisschen unangenehm. Und diese ständige Selbstreferenzialität, die ist ja auch so einer der Punkte, die als Grund dafür gesehen wird, dass Marvel-Filme in letzter Zeit so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Also so Filme wie The Eternals von Chloe Zhao oder eben The Marvels, der letzte Film, der letztes Jahr in den Kino lief, die haben alle nicht mehr so mega viel Geld eingespielt in den Kinokassen. Also dazu muss man sagen, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Das sind immer noch dreistellige Millionenbeträge, die da eingespielt werden. Aber was genau der Grund dafür ist, dass diese letzten Filme vergleichsweise gefloppt sind, darüber lässt sich natürlich nur spekulieren. Also zum einen hat sicher die Covid-Pandemie eine Rolle gespielt. Die Menschen gehen seit der Pandemie einfach nicht mehr so viel ins Kino wie davor. Dann ist diese Story mit den verschiedenen Paralleluniversen einfach sehr verworren. Die führt auch dazu, dass tote Figuren einfach wiederbelebt werden können, je nach Gusto, wen man gerade braucht. Und das mindert natürlich auch so ein bisschen die dramaturgische Fallhöhe. Also wenn so ein Wolverine im einen Film stirbt und man schon weiß, ah ja, der könnte im nächsten einfach wiederkommen, weil er dann aus einem Paralleluniversum zurückgeholt wird, dann ist man natürlich dramaturgisch auch gar nicht mehr so dabei. Und dann gab es auch hinter den Kulissen richtig Querelen bei den Marvel-Machern sozusagen. Einer der Schauspieler, die sehr wichtig sind für dieses Universum, ist Jonathan Majors. Der sollte quasi den neuen Super-Super-Schurken spielen, Kang the Conqueror. Der musste jetzt wieder rausgeschrieben werden, weil der wegen häuslicher Gewalt von einem Gericht verurteilt wurde. Und das passt natürlich nicht zum sauberen Disney- und Marvel-Image. Also das hat große Probleme mit sich gebracht. Da ist auch noch nicht ganz klar, wie diese Geschichte weitergehen soll. Und dann war ja auch noch Autoren- und Schauspielerstreik, also irgendwie eine Menge los.
Über die Autorinnenstreiks haben wir auch schon mehrfach hier bei uns im Programm berichtet. Das sind ja doch einige Probleme. Meinst du, der Film kann die denn wirklich alle lösen?
Ja, ich glaube, ein Film alleine wird es nicht können. Das ist ja schon eher so ein größeres strukturelles Problem bei Marvel. Also es gibt ja so viel Zeug, man weiß teilweise gar nicht mehr, was man zuerst gucken soll und ob man jetzt ins Kino gehen soll oder lieber bei Disney Plus erstmal die Serie schauen soll, die irgendwie die Vorgeschichte erzählt. Also es ist wirklich einfach sehr, sehr viel Marvel-Material, was man sich da reinziehen kann. Und das hat auch der Disney-Chef Bob Iger eingesehen, der nach kurzer Pause jetzt wieder zurück an der Spitze des Konzerns ist. Und der hat auch versprochen, dass er Marvel ein bisschen aufräumen will, dass er weniger produzieren will, das aber dafür besser. Und sie haben ja jetzt auch die Rechte an fast allen Marvel-Figuren, weil Disney, zu denen ja der Marvel-Konzern gehört, auch 20th Century Fox gekauft hat, die lange die Rechte an den X-Men-Filmen hatten. Und deswegen durften jetzt auch Deadpool und Wolverine zusammentreffen und auch auf andere Marvel-Helden zusammentreffen. Also du merkst, die Realität ist fast genauso verworren wie die Marvel-Plotlines selber. Aber Thema weniger produzieren, also Stand jetzt sind ja für nächstes Jahr trotzdem 4 Marvel-Filme angekündigt.
Wow.
Das wird tatsächlich eher wieder mehr.
Dann nochmal zurück zum Film, dein Fazit?
Ja, ich würde sagen, ein bisschen durchwachsen. Also mein 16-jähriges Ich hätte sich, glaube ich, sehr über diesen Film gefreut, weil er einfach irgendwie total zynisch, witzig, aber auch sehr brutal ist. Aber mit dem heutigen Filmkritikerblick, den ich ja auch so ein bisschen drauf habe, wirkt der Film eher auf mich, als wäre der von einem Algorithmus geschrieben worden. Aber dann ist halt auch Ryan Reynolds, der Deadpool spielt, der hat einfach so viel Charme, der belebt diese Rolle so sehr, der ist einfach wirklich Deadpool und der ist auch einfach wirklich witzig. Und wie er da regelmäßig die vierte Wand durchbricht, gegen Filmstudios ätzt, gegen Marvel ätzt und eben auch diese verworrene Multiversums-Storyline so ein bisschen in seinen Witzen aufs Korn nimmt, das ist schon auch wirklich sehr, sehr lustig und hat auch den Filmkritiker in mir zum Lachen gebracht. Ich würde einfach sagen, das ist 2 Stunden gute Unterhaltung. Man kann da wirklich im besten Sinne des Ausdrucks sein Hirn an der Kinokasse abgeben und sich berieseln lassen. Und das finde ich dann schon richtig, richtig schön.
Eskapismus at its best. Auch mal schön. Ich danke dir, Kai Sarabi, über den neuen Marvel-Film Deadpool und Wolverine, der heute bundesweit in die Kinos kommt. Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
In der KI-Forschung gilt sie als Pionierin, Fei-Fei Li. Sie forscht vor allem an Spitzenuniversitäten, hat aber auch immer mal wieder in der privaten Industrie gearbeitet. Warum Fei-Fei Li auch als Patin der künstlichen Intelligenz genannt wird und wie sie es zu einer der bekanntesten KI-Forscherinnen überhaupt gebracht hat, das weiß Nils Dams aus San Francisco.
Fei-Fei Li spricht bei einem Vortrag. Sie zeigt dem Publikum ein Bild. Eine Katze steht da auf einem Tisch und ist gerade dabei, ein Milchglas vom Tisch zu schieben. Wer würde jetzt aufspringen und was dagegen tun? Bitte melden. Fragt sie das Publikum und erklärt, Menschen verstehen sofort die Zusammenhänge. Sehen, das Glas wird jetzt gleich runterfallen.
You can predict what's gonna happen next.
Zeit einzuschreiten. Computer muss man das erst aufwendig beibringen und das sei nicht leicht.
This is not easy.
Aber genau das ist eins ihrer wichtigsten Forschungsgebiete. Computer sollen sehen und verstehen, was in Bildern und Videos passiert. Computer Vision nennt sich das, ein Bereich der künstlichen Intelligenz. Fei-Fei Li ist eine Pionierin der KI-Forschung. Ihre Beiträge beeindrucken die Fachwelt so sehr, dass sie Kollegen auch Patin der künstlichen Intelligenz nennen, was ihr nicht gefällt.
No.
Ich würde mich nie so nennen.
I'm not. I would never call myself that.
Sagt sie dem Sender CBS. Als eine ihrer großen Leistungen gilt das Projekt ImageNet. Vor Jahren schon hat sie ein System entwickelt, das Computer trainiert, zu erkennen, was auf Bildern zu sehen ist. Es habe damals viele Zweifler gegeben, dass das überhaupt möglich sei.
Haha, that's impossible.
Das Unmögliche ist jetzt möglich geworden.
The impossible has become possible.
Fei-Fei Li ist 48. Aufgewachsen ist sie in China. 1992, da ist sie 15, zieht Li mit ihren Eltern nach New Jersey in die USA. Ihre Eltern sprechen kein Englisch. Sie jobbt schwarz neben der Schule in einem China-Restaurant für $2 die Stunde. Du wirst von allem, was du kennst, entwurzelt. Man kennt nicht mal die Sprache und man sieht die Herausforderungen, die die Eltern haben. In ihrer Autobiografie beschreibt sie den Aufstieg künstlicher Intelligenz und auch ihren persönlichen Weg zur Spitzenforscherin. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Sie ist Direktorin beim Institut für Human-Centered AI an der Universität Stanford. Die Forschung dreht sich um die Frage, wie künstliche Intelligenz das Leben von Menschen beeinflusst und verbessern kann. Sie berät auch das Weiße Haus in KI-Fragen. Da wir sehen, welche Folgen die Einführung dieser Technologie hat und viele davon unbeabsichtigt sind, bin ich der Meinung, dass wir mehr Verantwortung haben, als nur diese Technologie zu entwickeln. Li beklagt die großen Unterschiede, wenn es um die Finanzierung von KI-Forschung geht. Private Firmen, gerade in den USA, stehen oft Milliarden zur Verfügung. Nicht annähernd so viel, wie Akademiker oder staatliche Forscher haben. Unter den Forschenden haben wir auch nicht genug Vielfalt. Es gibt zwar mittlerweile mehr Frauen, aber bei der Anzahl der Studierenden mit unterschiedlichem Hintergrund haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Fei-Fei Li ist gerade vor allem in der freien Wirtschaft tätig. Nicht zum ersten Mal. Sie hat bei Google gearbeitet und war auch im Vorstand von Twitter, bevor Elon Musk übernahm. In diesem Jahr hat sie selbst eine KI-Firma gegründet, World Labs. Die ist erst 4 Monate alt, der Wert wird aber schon auf $1 Milliarde geschätzt. Solange wir das Menschliche in uns bewahren, sagt Fei-Fei Li, sei sie zuversichtlich, dass KI eine Kraft des Guten werde. Ich möchte der KI selbst keine Macht geben. Sie wird von Menschen genutzt werden und die Macht liegt bei den Menschen.
Also keine Patin der künstlichen Intelligenz, so möchte sie nicht genannt werden, aber definitiv eine Pionierin in der KI-Forschung. Nils Dams aus San Francisco über Fei-Fei Li.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Ben Ebeling.
Wer einen Rechtsanspruch auf Herausgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut hat, soll diesen künftig leichter durchsetzen können. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Konkret soll es einen neuen Anspruch auf Auskunft im Kulturgutschutzgesetz sowie eine Anpassung der Verjährungsregeln geben. Zuständig für entsprechende Klagen sollen die Landgerichte sein. Gleichzeitig soll ein besonderer Gerichtsstand in Frankfurt am Main eingeführt werden. US-Popsängerin Beyoncé hat Vizepräsidentin Kamala Harris erlaubt, ihren Song Freedom im Wahlkampf zu verwenden. Das berichtet CNN und beruft sich auf eine Quelle, die Harris nahesteht. Freedom ist von Beyoncés Album Lemonade von 2016. Der Song dreht sich um den Drang nach Freiheit. Im Refrain singt Beyoncé, dass sie sich nicht bewegen könne und sie jemand befreien solle. Auch aus Hollywood erhält Harris Unterstützung. Der Schauspieler George Clooney stellte sich öffentlich hinter die Demokratin. Hier haben unter anderem Mark Twain, Karl Marx, Oscar Wilde und Virginia Woolf gearbeitet. Im Round Reading Room in London. Nach mehr als 10 Jahren ist der Lesesaal in der Kuppel des heutigen British Museum wieder öffentlich zugänglich. Erst einmal nur zur Besichtigung. Unklar bleibt, ob man dort jemals wieder wird lesen können. Das British Museum war bis 1997 eine riesige Bibliothek. Der Architekturkritiker Nicolas Bernau sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Die Einrichtung drinnen ist vollständig erhalten, einfach deswegen, weil sie auch unter extremem Denkmalschutz steht. Diese Arbeitsplätze sind genial konstruiert, sie haben sehr bequeme Stühle und man hat so kleine Halterungen, zum Beispiel für die Bleistifte, weil man früher die Stifte in den Graphit selber reingemacht hat. Und damit es jetzt kein Blei auf den Originaldokumenten oder auf den Büchern gibt, konnte man die extra ablegen. Es gibt so kleine Schließfächerchen daneben, es gibt eben ganz weich gepolsterte Ablagen für die Bücher. Also das ist eine großartige Atmosphäre da drin.
Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Der britische Blues-Pionier John Mayall ist tot. Er wurde 90 Jahre alt. Der Musiker sei friedlich in seinem Zuhause in Kalifornien gestorben, erklärte Mayalls Familie auf Facebook. Mayall spielte zahlreiche Instrumente und sang. Er hatte einen enormen Einfluss auf den Rock der 1960er Jahre sowie darüber hinaus. Sein Musikkollektiv Bluesbreakers brachte Musiker wie den Gitarristen Eric Clapton an die Öffentlichkeit. Einstige Mitglieder gründeten oder spielten in Bands wie Fleetwood Mac und den Rolling Stones. Sein letztes Album The Sun Is Shining Down kam 2022 heraus.
Das Lesen der anderen.
Und da geht es heute um das Kunstmagazin Plant Magic, die Magie der Pflanzen. Die zweite Ausgabe ist im Juli erschienen unter dem Titel Weeds, also auch zu verstehen als Unkraut. Und ja, es geht um relativ komplexe, verschiedene künstlerische Perspektiven, die sich mit der widerstandsfähigen Existenz von spontaner Vegetation auseinandersetzen, eben Unkraut. Elisabeth Pieper ist Künstlerin, Wissenschaftlerin sowie Co-Herausgeberin des Magazins und jetzt bei uns. Herzlich willkommen im Kompressor.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Plant Magic haben Sie zusammen mit Künstlerin und Kunsttherapeutin Astarte Posch ins Leben gerufen. Erstmal so ganz basal. Was war Ihre Idee, Ihre Inspiration dahinter?
Also ursprünglich steht da eigentlich eine Neugier, also die Neugier in der Auseinandersetzung mit Pflanzen. Ich denke, gerade wenn man in der Stadt lebt, lange in der Stadt lebt, entwickelt man ja auch so eine Art Pflanzenblindheit. Das ist so ein Konzept aus der Botanik. Also man sieht Pflanzen gar nicht mehr, man nimmt sie gar nicht so wirklich wahr in der Umgebung. Und wir wollten uns und ich auch besonders noch intensiver damit auseinandersetzen. Astarte interessiert sich sehr für die Heilwirkung von Pflanzen und ich mich mehr so über die oder interessiere mich für die Geschichte, für die Entwicklung, was Pflanzen für Landschaften bedeuten.
Also es geht um den urbanen Raum, die Magie der Pflanzen, so der Titel Ihres aktuellen Magazins. Klingt für einige womöglich etwas esoterisch. Sie haben gerade gesagt, es geht aber auch um die Geschichte der Stadt oder auch um Heilpflanzen und vor allem um eine politische Dimension. Inwiefern?
Ja, genau. Also mit Magie meinen wir jetzt nicht einen Zaubertrick, sondern wir beziehen uns da eher auf so einen historischen Begriff. der zum Beispiel von der Wissenschaftlerin, der feministischen Wissenschaftlerin Silvia Federici mitgeprägt wurde. Also Magie war etwas, das damals im Zuge der Hexenverfolgung ausgemerzt werden sollte. Und sie sagt, na, die Hexenverfolgung verlief parallel zur Entstehung des Kapitalismus und zur europäischen Kolonialität. Und damit war Magie auch etwas, was man nicht kontrollieren konnte und aus der man keine Ressource schöpfen könnte und was ja irgendwie so auch entgegen der Arbeit steht, weil Magie, da kannst du dir einfach irgendwas herzaubern, man muss nicht dafür arbeiten. Naja, und dieser Begriff der Magie als ein Begriff der Widerständigkeit.
Mhm. Und nun geht es also um das Thema Unkraut. Was ist denn das Interessante oder auch Faszinierende an diesem Wildwuchs, vor allem auch in Bezug auf ihre künstlerische Arbeit oder auch den urbanen Raum, um den es ja geht?
Also ich denke, was mich besonders am Unkraut interessiert und so viele andere Künstlerinnen auch, ist diese Ambivalenz, die da drin steckt. Das ist eine Projektionsfläche. Also Unkraut wird verdammt, Unkraut ist zu viel, unkontrollierbar. Und wir sehen darin ganz viel Potenzial auch für Spekulation und für, auch eine textliche Auseinandersetzung, eine künstlerische Auseinandersetzung, die in Zusammenarbeit mit diesen Pflanzen stattfindet.
Dann lassen Sie uns mal auf einen Ihrer Texte eingehen, auf Seite 94, da geht es um Geschmack. Make a salad, also passend zum Sommer geht es um Salat, aber nicht um den klassischen Eisbergsalat oder Karotten, sondern Autorin Jasmin Parsley beschreibt ihn als musikalische Partitur. Wieso? Und gleichzeitig geht es ja dann auch um den historischen Blick auf das Westberliner Hansaviertel. Können Sie den Text etwas näher ausführen?
Ja, dieser Titel Make a Salad ist eine Referenz auf eine Performance aus den 70er Jahren, in der ein Salat gemacht wurde. Und Jasmin Parsley, sie ist Architektin und Künstlerin, beschäftigt sie viel mit Landschaft und eben auch mit der Architektur und der Entstehungsgeschichte des Hansaviertels und hat dann dort mit den Pflanzen, die im Hansaviertel wachsen, zusammen mit einer Gruppe von Teilnehmenden einen Salat gemacht. Und das war eigentlich ja eine total schöne Geschichte, weil dieser Salat wurde im öffentlichen Raum zusammengestellt, gewaschen und dann auch verspeist. Und der Text ist so eine Art Dokumentation und Geschichte des Hansaviertels über die Pflanzen. Also auch, man könnte es so als eine Art Queering von Space, von Landschaft wahrnehmen. Und ja, also das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Geschichte und macht sehr viel Spaß zu lesen.
Und auch eine sehr sinnliche. Sie gehören ja auch zum künstlerischen Kollektiv Hoops. Das ist ein Forschungsclub, ein Verlag, eine reisende Gartenbibliothek für Bücher über Heilpflanzen und Pilze. Aktuell findet ja auch die Veranstaltungsreihe Weeds Collectives, Unkrautkollektive in Berlin-Kreuzberg statt. Und Lisa Lohr hat eine Anleitung geschrieben, auch zu lesen im Magazin, über Brennnesselpapier. Und darüber hinaus gibt es jetzt auch einen Workshop im August. Worum geht es in dem Text und im Workshop?
Der Text ist ziemlich einfach strukturiert. Es ist wirklich nur eine Anleitung, wie man Brennnesselpapier selbst herstellen kann. Und man braucht dafür gar nicht viel, nämlich Brennnesseln und ein paar extra Materialien für die Papierherstellung. Und Lisa Lohr gibt aber auch diesen Workshop am 18. August in der Buchhandlung Zabriskie in Kreuzberg. Und dort kann man zusammen in der Gemeinschaft Brennnesselpapier herstellen. Also wir werden die Brennnessel pflücken, bearbeiten und am Ende entsteht Papier.
Was ist denn auch das Interessante oder wie groß ist die Dimension von Brennnesseln? Weil meine Assoziation ist, nicht anfassen, man tut sich weh, aber ja, wie kann man sozusagen dem Brennnesselpapier noch anders begegnen?
Ja, also die Brennnessel, die ist ja eine sehr interessante Pflanze, weil sie ist auch eine Zeigerpflanze. Das bedeutet, sie zeigt die Bodenqualität an, ob der Boden jetzt zum Beispiel sehr phosphathaltig ist, also überdüngt. Und dann ist sie ja auch eine Pflanze, die abschreckt und auch sehr sensuell ist. Also sie tritt in Verbindung, weil sie sich zeigt und weil sie sich ja über Schmerz auch zeigt. Und deswegen finden wir diese Pflanze auch so interessant. Und in der neuen Form des Papiers, ja, bekommt sie nochmal eine andere, also eine Transformation der Pflanze in der Zusammenarbeit mit Menschen. Und da wir eben auch publizieren, dachten wir, Brennnesselpapier, perfekt.
Also wer mehr über das sogenannte Unkraut erfahren möchte, für den Workshop über Brennnesselpapier am 18. August kann man sich noch anmelden, findet statt im Buchladen Zabriskie. Und ich sprach mit Co-Herausgeberin und Künstlerin Elisabeth Pieper über das Kunstmagazin Plant Magic. Vielen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank.
Am Wochenende wird in Berlin wieder der Christopher Street Day gefeiert. Die deutsche Hauptstadt ist ja seit vielen Jahren ein Anziehungspunkt für Homosexuelle aus aller Welt und auch viele KünstlerInnen und Kreative, so wie zum Beispiel für den Kanadier Yin DeLong. Er hat in Berlin sein Talent fürs Schreiben entdeckt und jetzt einen Roman über das schwule Leben geschrieben. Heißt Naked Love Berlin und Dirk Furig hat den Autor getroffen.
Berlin, Prenzlauer Berg. Gerade bin ich in einem Café zufällig einem alten Bekannten begegnet.
Ich habe 2009 bis 2015, so insgesamt 6 Jahre.
Ja, in der Gethsemane-Kirche. Ne?
Ja.
Yin DeLong war ein paar Jahre mein Nachbar. Ich wusste nicht viel von ihm, nur dass er aus Kanada kam und dass seine Familie dorthin aus Vietnam eingewandert war.
In Winnipeg aufgewachsen, eine Stadt mit 650.000 Einwohnern. Klein, langweilig, schweinekalt, ja.
Yin war vor einiger Zeit weggezogen. Wir hatten den Kontakt verloren. Ich habe ihn jetzt kaum wiedererkannt. Mit seinen bis auf die Schulter wallenden schwarzen Haaren, den trendigen Klamotten. Ziemlich cool, dieser Look. Ein echter Bohemian. Nicht mehr so brav, eher nüchtern sportlich, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Wir spazieren einmal um die Gethsemane-Kirche herum. Seinem und meinem Kiez. An dem säulengeschmückten Altbau der Jahrhundertwende, in dem er damals gewohnt hat, bleiben wir stehen.
War es hier? Ja, es war hier, ja.
Manche Bewohner dieses Hauses sind unter anderen Namen in seinen Roman eingeflossen, erzählt er und lacht schelmisch. Dass Yin über seine Jahre in Berlin ein Buch geschrieben hat, wusste ich nicht. Er ist stolz, dass er es nun endlich veröffentlicht hat. Naked Love Berlin, in seiner Muttersprache Englisch und im Selbstverlag.
Als ich 14 Jahre alt war, hatte ich immer Lust zu schreiben, aber ich habe gewusst, es ist schwer und so. Als ich in Berlin war, habe ich gemerkt, das Leben hier ist toll und man merkt, ich könnte das Leben hier beschreiben. Es ist auch wie, wenn die Schriftsteller in Paris war in den 60er Jahren, man denkt, oh ja, das Leben hier ist toll, ja, und ich könnte was damit schreiben.
Der Roman erzählt vom Leben in der schwulen Szene in Berlin. Junge Männer aus aller Welt, die in die liberale deutsche Hauptstadt gezogen sind, um ihr Glück zu finden.
4 Stück im Prinzip. Und sie sind Typen von Charakter in Berlin. So, ich habe oft viele Leute in Berlin kennengelernt und sie möchten als Künstler arbeiten, aber sie wissen nicht, wie.
Yin erzählt, wie Berlin auch sein Leben verändert hat. Er wurde in Vietnam geboren. Die ersten Jahre als Kind, daran erinnert er sich ungern, gab es wenig zu essen. Die Eltern ergriffen eine Chance, um nach Kanada auszuwandern. Der Junge aus der kanadischen Provinz machte sich auf nach Deutschland. Damals war er Ende 20. Ihm wurde eine gute Stelle in einem großen Konzern angeboten und so landete er in Berlin.
Es war eine schöne Zeit, um nicht nur Berlin zu entdecken, aber mich selbst, weil ich einen Job hatte, ich hatte Geld und das war mein...
Was hattest du für einen Job damals?
Ich habe damals in einer Pharmafirma gearbeitet. Es war mein erstes Mal in einer großen Stadt. Für mein erstes Mal im Leben schöne Freiheit erlebt.
Und darum geht es in Naked Love Berlin. Um Freiheit, um Selbstverwirklichung, um die Entfaltung der Persönlichkeit. Das Entdecken der Liebe zu Männern.
Ich habe über mein Leben geschrieben. Es war in 2015. Es war eine lustige Zeit. Die Zeit war wie im Cabaret. Ich hatte Geld, Zeit und ich war noch jung. Tanzen. Ich war so glücklich, ja. Und dann ich schreibe, weil ich glücklich war. Und ich schreibe, weil Berlin mich glücklich gemacht hat.
Yin DeLongs Roman taucht tief ein in die üppige Berliner Subkultur mit ihren Clubs und Bars und Darkrooms. Es geht um ein exzessives Leben, um Sex, immer am Rand des Absturzes. Sehnsucht, Liebe, ein hochemotionales, süffig geschriebenes, an vielen Stellen sehr witziges, humorvolles Buch. Die Protagonisten tragen Züge von ihm selbst, seiner Freunde, flüchtiger Bekannter, die meisten aus der Expat-Community.
Das Buch fängt an, dass die Figur in Kay, er ist Kanadier, er ist asiatisch, er sieht ganz ähnlich wie ich, ja. Er hatte eine Beziehung, aber dann hat er eine Affair. Es war ganz ähnlich, wie ich in mein eigenes Leben hatte. So, alles war inspiriert von meinem Leben, ja.
Dass Yin De Luong nach einiger Zeit in Vancouver nun wieder nach Deutschland gekommen ist, hat auch damit zu tun, dass sein Berlin-Roman nun endlich fertig ist. Er hat seinen festen Job längst aufgegeben, arbeitet viel online von unterwegs. Sein nächstes Projekt, wieder nach Vietnam, ins Land seiner Geburt reisen.
Ich möchte als Englischlehrer in Vietnam arbeiten, Geschichte sammeln und vielleicht kann ich ein zweites Buch schreiben. Ein Buch über meine Mutter und über den Krieg in den 60er Jahren.
Diesen Sommer will er noch in Berlin bleiben, der Stadt, die ihn seine Sexualität hat entdecken lassen und in der er die Entscheidung getroffen hat, Schriftsteller zu werden.
Dirk Furig über Yin De Luongs Naked Love in Berlin. Der Roman hat 270 Seiten knapp und ist als E-Book oder auch Taschenbuch online erhältlich.